seien Sie herzlich gegrüßt aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Nathanael Winkler mit dem Thema Teamgeist in Bedrängnis. Möge Gott Sie durch das Hören dieser CD reich segnen.
Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit.
Und gib auch Schwache ab. Wir haben Psalm 133 gelesen und der erste Vers ist uns wahrscheinlich alle bekannt. Ja? Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Und genau dies hier haben wir heute Morgen, wenn Geschwister gemeinsam zusammenkommen, gemeinsam mit dem gleichen Ziel. Aber jetzt haben wir Vers 2 und 3 und vielleicht dachten wir, ja, das Öl auf das Haupt, das herabfließt in den Bart, das Bart Aarons und so weiter. Vielleicht konnten wir nicht damit viel anfangen, aber es ist ein Bild, es ist eine Bildsprache in Bezug auf den Hohepriester. Und prophetisch gesehen auf den vollkommenen Hohepriester, so wie wir es in dem Hebräerbrief auch in der Gebetsstunde durchgenommen haben. Der ja wahre Gemeinschaft bringt, wahre Gemeinschaft, weil genau dies weg ist, was uns getrennt hat von Gott. Und dann dieser Vers 3, wie Tau des Hermons. Es ist ein Zeichen von Segen aus dem Berge Zion. Was ist aus Zion gekommen? Das Wort des Herrn. Dort auf dem Berge Zion ist unser Herr, der vollkommene Hohepriester, gestorben. Und wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben. Wir haben Gemeinschaft, weil er für uns starb. Und deshalb siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, wenn Geschwister, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du zu uns heute reden willst, Herr. Dass du eine Botschaft für uns hast. Herr, es geht um Teamgeist. Teamgeist unter Bedrängnis. Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo der Individuum sehr stark erhoben wird. Und dies, was in der Gesellschaft Norm ist, kommt natürlich auch in unsere Gemeinde hinein, in unseren Alltag. Das, was wir in Vers 1 sehen vom Psalm 133, ist ganz anders. Das sind Geschwister, die zusammenkommen auf ein Ziel hin, weil etwas sie eins macht, Jesus Christus. Da hat es keinen Platz für Individualismus. Und genau dies und diese Gedanke der Teamgeist wollen wir heute anschauen. Aber wir wollen uns erstmal diese Frage stellen, Team. Warum Team? Ich glaube, jeder von uns weiß, zwei sind stärker als eins. Jeder von uns weiß, dass hinter jedem Projekt, hinter jedem großen Mensch, der etwas erreicht hat im Leben, hinter ihm steckt immer ein Team, der mitarbeitet, der mitkämpft, der mitdenkt, der Lasten trägt. Team ist da, weil man abhängig ist voneinander, weil man unterschiedliche Qualitäten hat, weil wir füreinander da sind, weil wir gemeinsam ein Ziel haben. Wir haben ja so wunderbar gesungen, an jeder trage das Last des anderen. Wir tragen den Lasten, der eine stark in einem Bereich, der andere in einem anderen Bereich. Und wir ergänzen einander. Team hat mit Gemeinschaft zu tun. Und wir müssen eins vor Augen haben, Gott ist der, der Gemeinschaft geschaffen hat. Gott selbst ist Gemeinschaft. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Gemeinschaft. Gott hat uns Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber interessant zu sehen, dass Gott hat den Mensch geschaffen und er schuf die Ehe. Ich würde sagen, ein Team. Wahrscheinlich der wichtigste Team überhaupt, welcher ein Mensch je kennen wird. Warum? Gott schuf die Ehe noch vor der Sündenfall. Und Gott erkannte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dass der Mann alleine ist. Ich schaffe ihm jemand gegenüber, der ihm ergänzt. Aber er hat die Frau geschaffen für den Mann noch vor der Sündenfall. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Das heißt, dass diese Gemeinschaft nur mit Gott, und ich sage das mit Vorsicht, war nicht genug, sondern er schuf ihm jemand gegenüber. Das ist dieses engste Team, die Ehe, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Was macht Gott in der Schöpfung? Höhepunkt der Schöpfung. Er schuf Mann und Frau, aber er schuf den Mann, die Frau, und er schuf die Frau so, dass sie den Mann ergänzt. Und deshalb kommt dieser wichtige Vers, noch Vers 24 und 25, wo es steht, wo es ja ergänzt wird. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden ein Fleisch sein. Sie werden eins sein. Sie sind untrennbar voneinander. Sie gehören zueinander. Sie sind abhängig voneinander. Und deshalb, dieser Punkt ist wichtig, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, natürlich die Frau auch, und seine Frau anhängen. Verlassen, dieses Wort heißt, sich von alles trennen, was ihm abhängig macht. Und er gründet eine neue Zelle, der für sich selbst steht. Mann und Frau. Gott schuf ein Team. Dieser Teamgeist sehen wir aber durchs ganze Wort Gottes. Wo Jesus auf Erde wirkt, er offenbart sich als der, der er ist, und er wählt 12 Jünger. Diese 12 Jünger, er arbeitet mit ihnen sehr intensiv, über 3 Jahre. Er nimmt sich Zeit, er macht sie bereit für den Dienst, geht hin in alle Welt. Von diesen 12 wählt Jesus 3 aus, an Jakobus, Johannes und Petrus. Und er nimmt noch mehr Zeit mit diesen 3. Und von diesen 3 nimmt er nochmal eine heraus, einen Petrus. Und er bereitet jede einzelne in den zukünftigen Aufgabe innerhalb der Gemeinde und den Dienst geht hin in alle Welt. Er bereitet sie als Team vor. Es brauchte 12, es brauchte 3. Und es brauchte einen, der vorangeht. Wo Jesus die Jünger aussendet während sein Dienst noch auf Erde, sendet er in Matthäus 10 alle 12 miteinander aus. Geht. Vers 5 und 6 von Matthäus Kapitel 10. Da sagt er, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straßen der Heiden und betret keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wir sehen, geht alle 12 miteinander und geht zu den Hause Israel, den Juden zuerst. Und später lesen wir über 70, die er aussendet. Also wenn der engere Kreis 12, 3 und 1 war, sehen wir aber auch noch einen viel breiteren Kreis von 70. Auch wieder ein Team. Und dieses Team teilt er in 2 Gruppen. In Lukas Kapitel 10, Vers 1 lesen wir. Lukas 10, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Also er schickt die Jünger vorher und er schickt sie in 2 Gruppen. Und warum 2 Gruppen? Und ich glaube, das Wort Gottes gibt uns eine sehr, sehr klare Antwort. Lass uns Prediger öffnen. Prediger, Kapitel 4. Prediger, wahrscheinlich durch Salomo geschrieben. Es ist wahrscheinlich ein Bußschreiben, einen Salomo, wo er schlussendlich erkennt hat, es ist alles nichtig. Aber in seinen Suche schreibt er folgende Weisheit, Prediger 4, die Verse 9 bis 12. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihm aufzurichten. Auch wenn 2 beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Also wir sehen auch da den Teamgeist miteinander, füreinander. Einander zu ergänzen. Wir gehen weiter im Wort Gottes und wir öffnen Apostelgeschichte, Kapitel 13. Auch da sehen wir, wie Teamgeist wichtig ist und wie Gott interessanterweise nicht einzelne Personen herausführt, um ein Solo-Christ im Missiondienst zu sein. Apostelgeschichte 13, da lesen wir, wo der erste Missionare ausgesendet wird. Und wie es geschehen ist, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Und in Antiochia, was die erste aussendete Gemeinde war, die Gemeinde in Antiochia. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Mahanan, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondet mir Barnabas und Saulus aus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. So Gott bestätigt durch den Heiligen Geist, dass ein Barnabas und Saulus gemeinsam in den Dienst des Mission gehen. Was uns aber vor Augen sein soll, sie gingen gemeinsam in einen Dienst, aber hinter ihnen stand eine Gemeinde. Eine Gemeinde, der sie unterstützt hat, eine Gemeinde, der für sie betete, eine Gemeinde, der sogar bei ihrer Berufung sie fasteten, sie beteten, sie aber verstanden, um welchen Dienst es geht. Sie waren nicht alleine. Darum haben wir auch Gebetsstunden. Genau darum beten wir ja für die, die aus der Gemeinde ausgesendet werden. Genau darum nehmen wir diese Anliegen auch mit nach Hause. Wir sind eins mit unseren Missionaren. Wir sind eins mit den Predigern, mit den Lehrern, indem wir mit ihnen für sie beten. In Bezug auf diesen Kampf. Also Saulus geht nicht allein, also Paulus, sondern Barnabas ist mit ihm. Es ist ja Barnabas, der einen Saulus in den Kreis der Jünger hineinbrachte. Mit viel Weisheit. Und diese beiden gehen gemeinsam in den Missiondienst als Team. Ja, später lesen wir über ein tragisches Ereignis, wo die beiden sich trennten. Ja, es passiert sogar bei einem Paulus. Sie streiten miteinander, also heftige Diskussion lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 36. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, und da beginnt die zweite Missionsreise von Paulus: Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Sehen wir, wie es weitergeht. Eine Gemeinde sendet aus. Durch diese zwei werden Gemeinde gegründet. Sie gehen wiederum, um die Gemeinde zu stärken. Barnabas, Vers 37, aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Wer hat jetzt recht, Barnabas oder Paulus? Gib mir keine Antwort, weil es steht da nicht, ja. Wir haben da keine Antwort. Vielleicht sehen wir zwei Qualitäten. Der eine mit einer klaren Richtung. Wir brauchen Männer mit Qualitäten. Und Markus hat sich nicht bewährt, deshalb soll er mal lernen. Später lesen wir ja, dass Paulus einen Markus braucht. Er kommt zurück in den Dienst. Wiederum haben wir einen Barnabas, der vielleicht sanftmütiger ist, geduldiger vielleicht ist. Und sagt, nein, nein, ich will ihn nehmen. Und dann entsteht eine Diskussion, aber was macht Gott? Wir lesen Vers 36, deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte dich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. So, was sehen wir? Durch diese zwei Männer, die gemeinsam gingen, hat Gott wieder zwei Team aufgebaut, die den gleichen Dienst weitermachten. Einer mit dem Markus, einer mit dem Silas. Und so entstehen neue Teams. So sehen wir, dass Gott schlussendlich alles zum Besten führt. Sogar so ein Streit. Sogar so eine Diskussion unter Brüdern. Weiter zum Teamgeist, zum Teamgedanken. Die Gemeinde. Die Gemeinde und ihre Struktur ist ganz klar ein Team. Wir sehen, wie Paulus befiehlt, an Timotheus Älteste in der Gemeinde einzusetzen. Die Ältesten müssen gewisse Qualitäten erfüllen. Die Ältesten werden als Aufseher gesehen und Hirte. Und diese Hirte, diese Aufseher und Älteste, die sind nicht gleich. Sie müssen gleiche Qualitäten erfüllen, aber in ihren Stärke und Schwäche sind sie unterschiedlich. Der eine hat diese Gabe und der andere eine andere Gabe. Und in diesem Punkt lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Da sehen wir, dass auch unter den Ältesten unterschiedliche Aufgaben gibt. Und Vers 17 sagt er, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen der doppelte Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also er nimmt einen sehr starken Wert auf diesen Dienst von Lehre und Wort. Es ist ja uns wahrscheinlich auch klar, warum. Weil wenn da am Kanzel etwas Falsches gepredigt wird, kann es eine ganze Gemeinde prägen. Wir kommen nachher noch dazu, wenn wir Thessaloniki anschauen. Und dann sehen wir, unter den Ältesten in dieser Struktur gibt es die Diakone. Das ist 1. Timotheus 3 und Titus Kapitel 1. Und dann die Gemeindemitglieder. Und Achtung, nicht, dass wir jetzt denken, ja, das ist so eine Hierarchie. Nein, ist es nicht. Jesus gibt ein Beispiel und sagt, der Größte unter euch sein will, was muss er? Die Füße waschen. Er muss einen Diener aller werden und deshalb wird der Älteste auch als Diener gesehen. Aufseher, einer, der aufpasst, der das Beste will für seine Schafe. Da haben wir die Gemeindemitglieder. Da sind wir alle eigentlich. Das ist eine Botschaft an uns alle, 1. Korinther Kapitel 12. 1. Korinther 12, da sehen wir dieses Team. Und in diesem Team, Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Da redet er jetzt über jede einzelne von uns. Und dann Vers 27 und 28 lesen wir, ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadegaben der Heilungen, der Hilfesleistung, der Leitung verschiedener Sprachen. Und dann sagt Paulus, es war ein korinthisches Problem. Korinther, die wollten nur das Beste aus ihrer Sicht. Im Vordergrund zu sein und sagte, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten und so weiter. Aber was diese Verse uns sagen, jeder einzelne Mitglied der Gemeinde ist ein Teil vom Leib Christi. Und jeder ohne Ausnahme hat eine Aufgabe innerhalb dieses Leibes. Und jetzt denkt der eine oder andere, ja, aber wie ist es bei mir? Ich bin kein Prediger, kein Verkündiger. Ich diene nichts im Wort. Nicht im Geringsten sogar. In dem Fall habe ich gar keine Aufgabe. Da haben wir ein wunderbares alttestamentliches Beispiel. Und lass uns öffnen, 2. Mose, Kapitel 31. 2. Mose 31, da geht es um zwei Werkmeister. Da geht es um die zukünftige Stiftshütte. Und da braucht es begabte Künstler, Handwerker. Und da lesen wir, ab Vers 1, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Wahrscheinlich war er geschickt vom Naturellen. Aber dann erfüllt Gott ihn mit seinem Geist und diese Geschick, wo er hatte, war er jetzt fähig einzusetzen zur Ehre Gottes. Er war Handwerker, er war Künstler. Lest weiter, Vers 6. Und siehe, ich habe ihm Oliab beigegeben, den Sohn Achishmachs vom Stamm Dan, und habe allen, die ein weises Herz haben, die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Also Gott gab die Leute, haben natürliche Talente gehabt. Und diese natürlichen Talente gibt Gott ihnen eine geistliche Vollmacht, es zur Ehre Gottes, zum Bau des Tempels einzusetzen. Das ist nur ein Beispiel, wo wir sehen, ja auch eine natürliche Begabung kann zu geistlicher Gabe werde. Wir alle haben eine Aufgabe innerhalb des Leib Christi in der Gemeinde. Schlussendlich, warum das Ganze? Es soll alles zur Erbauung dienen. Und wir lesen dazu noch einen Vers aus Epheser Kapitel 4. Epheser 4, die Verse 11 und 12. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Für Erbauung des Leibes des Christus. Wir alle in diese Aufgabe berufen. Jetzt ist unser Thema aber Teamgeist unter Bedrängnis. Bedrängnis. Vielleicht etwas, was wir nicht so stark kennen. Etwas, was bei uns in der Schweiz durch einen Segen, in dem wir leben dürfen, Gnade Gottes, wir Bedrängnis gar nicht mehr so kennen. Aber wir müssen eins vor Auge haben, dass Bedrängnis das Normale unter Christen ist. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5, nach den Seligspreisungen, sagt er den Zuhörer, Vers 11 und 12, und er macht sie bereit. Und er sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und dann sagt er so wunderbar, freut euch und jubelt. Also ihr werdet bedrängt. Um meinetwillen freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also Jesus macht sie bereit. Weil ihr an mir glaubt, wird es nicht immer so einfach sein. Weiter sagt er ja im gleichen Buch, in Kapitel 10, Vers 34, ist auch kein einfacher Vers. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aber wir sagen, er ist der Friedefürst. Wie kann dies sein? Wir haben Frieden mit Gott, ja. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber sie werden euch hassen, weil ihr mir gehört. Und in Vers 28 vom gleichen Kapitel sagt er, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und so weiter. Und was sollt ihr euch wirklich fürchten? Und dann Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also er bereitet sie vor. Und er sagt, einfach wird es nicht immer sein. Und beim Abschlussessen von seinen Jüngern, vor seiner Kreuzigung, sagt Jesus, das ist ein wunderbarer Abschnitt ab Johannes Kapitel 13, aber in Johannes 15 sagt er, Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt das ihr lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Wir gehören Jesus. Der normale Resultat ist, sie werden uns schlussendlich hassen. Weil es passt nicht zusammen. Und genau darum betet ja Jesus auch. Dieses wunderbare hohepriestliche Gebet in Johannes 17, Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Also Jesus sagt, wir sind nicht von der Welt. Und weiter, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, um etwas zu proklamieren. Und in diese Gedanke der Bedrängnis, der auf uns kommt, er bereitet die Jünger vor, er bereitet die Gemeinde vor, braucht es eins. Eins in Christus. dieser Teamgeist, füreinander, miteinander. Und wir kommen zu unserem Abschnitt Thessaloniker. Und die Thessaloniker war eine Gemeinde, die unter viel Bedrängnis entstanden ist. Es ist erstaunlich, wenn man Apostelgeschichte mal anschaut, wie diese Gemeinde entstanden ist. Apostelgeschichte Kapitel 17. Nachdem Paulus in Philippi geschlagen wurde, kommt er nach Thessalonik und da ist es alles anders als einfach. Auch dort wird er geschlagen, verfolgt. Aber in dieser Verfolgung entsteht eine Gemeinde. Das ist das Erstaunliche, dass trotz Verfolgung, trotz Lebensgefahr, hat dieses Wort Gottes so eine Kraft und Macht, dass Leute bekehren sich mit der Gedanke, ich werde wahrscheinlich sterben. Ich werde sterben, weil ich mich heute für Jesus bezeuge. Weil heute hat mich Jesus zu sich gezogen, ich habe Ja gesagt. Und heute Abend werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Und trotz all dem, dies vor Auge, bekehren sich Leute dort in Thessalonik. Es entsteht eine Gemeinde. Und lass uns kurz noch Vers 4 bis 6 lesen von Apostelgeschichte 17. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, so wie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel. Er regte einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor der Volksmenge zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier und so weiter. Nochmal, eine kurze Zeit entsteht eine Gemeinde. Und Paulus, er ist so froh um diese Gemeinde. Wie diese Thessaloniker-Briefe sind so ermutigend. Ja, sie haben es nicht einfach gehabt. Aber es schreibt in so viel Dankbarkeit. Wir lesen einzelne Verse, 1. Thessaloniker. Wir haben ja zwei Briefe. Der zweite Brief ist eine Ergänzung zum ersten. Im zweiten Brief macht er noch etliches klar, was im ersten Brief nicht klar war. Der zweite Brief war nötig, weil etliche da waren, die die Botschaft eines Paulus verdrehten. Und dann lesen wir 1. Thessaloniker 2, Vers 14. Über ihre Bedrängnis, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Er nimmt das Beispiel von Jerusalem. Was über die Gemeinde in Jerusalem kam, kam auch über euch. Und trotzdem seid ihr standhaft geblieben. Kapitel 3, Vers 4. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnis erleiden müssten. Nochmal, stellt euch dies vor. Ihr bekehrt euch und da kommt der Evangelist, der Prediger zu euch und sagt, so, ab jetzt musst du eins wissen, jetzt werden Probleme kommen in deinem Leben. Jetzt wird Bedrängnis über dich kommen. Ab jetzt wird Angst dein Leben beherrschen. Was würden wir sagen, wie würden wir reagieren? Wir wären wahrscheinlich geschockt, aber da sehen wir diese Kraft des Heiligen Geistes und wie der Heilige Geist unter ihnen gewirkt hat. Und das war ihre Stärke, die Reaktion zum Wort Gottes. Auf einmal war alles egal, koste was es wolle, egal was auf sie kommt. Dies, was uns erwartet, ist so viel größer. Und ihre Reaktion als Team war eine ihrer Stärke. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 5 und 7. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freuden des Heiligen Geistes. Ist nicht wunderbar? Unter viel Bedrängnis nahmt ihr das Wort auf und ihr wart froh und glücklich. Nicht aus eigener Kraft. Keine menschliche Freude, sondern Freude durch den Heiligen Geist. Das war für Paulus eine Bestätigung, dass ihre Bekehrung, dass ihre Wiedergeburt echt war. Ihre Reaktion, sich Gottes Wort zu unterordnen. Das ist ein wichtiger Punkt, das haben wir ja letzte Woche gehört. Welche Schrift, das sind oft die angefochteste im Neuen Testament? Ich habe mir noch viel Gedanken darüber gemacht, ist es so, ja oder nein? Und ich redete mit einem Bruder, der sagte, ja, es ist doch genau so. Schau mal die Paulus seine Schriften. Erstmal wird es wenig gepredigt und wenn es gepredigt wird, nur diese Zückerchen. Aber das Eigentliche, wie oft tretet man mit Füßen diese Wahrheit, wo Paulus verkündet? Nur ein Beispiel unter vielen. Ältesterschaft, Predigerinnen, ja oder nein? Ältestinnen, ja oder nein? Paulus sagt nein. Inspiriert vom Geist Gottes. Aber das wird einfach mit Füßen zertreten. Nein, das passt nicht zu unserem Zeitgeist. Also passen wir das Wort Gottes zu unserem Zeitgeist. Oder noch besser, wir predigen darüber gar nicht. Dann weiß ja gar keiner, was steht. Das Einfachste. Aber merken wir, diese Reaktion zum Wort Gottes, wie wichtig die ist. Wir wollen heute oft, ich sage jetzt mal in der christlichen Welt, einen angenehmen Evangelium. Und das Evangelium ist angenehm. Es gibt keine andere rettende Botschaft als Jesus Christus allein. Aber eben diese Unterordnung unter dem Geist Gottes. Und das Evangelium wird nicht der Welt angepasst. Sünde wird bei Namen erwähnt. Das haben wir ja alles auch schon letzte Woche ja gehört. Also Reaktion zum Wort Gottes war ihre Stärke. Ihre zweite Stärke war, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, das haben wir schon mehrmals wahrscheinlich schon gehört durch den Kanzel, aber es ist wahrscheinlich das Größte überhaupt. Etwas, was wir nie aufhören, in dem zu wachsen. Die Liebe. Die Liebe zueinander. Ja, schaut mal euren Nachbar an. Ja, andere Seite auch. Und kurz nach hinten. Jetzt, der Punkt ist folgendes. Der Bruder oder Schwester links und rechts von dir, der hinter dir, der vor dir, ist dir nicht egal. Er ist ein Bruder in Christus, eine Schwester in Christus, teuer erkauft worden durch das Blut unseres Herrn Jesu Christi. Und dies hat diese Gemeinde auch so stark gemacht. Wir lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Es ist wunderbar, wie Paulus es bezeugen kann und sagt, aber über die Bruderliebe braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Er lobt sie über ihre Liebe, aber sagte trotzdem, Wachsen, ja. Da ist etwas, wo wir nicht kein Diät machen müssen. Okay? Ja, Diät ist heute sehr in und all das Extras, Essen und so weiter. Man hat gefühlt, die Leute reden mehr über Diät als über Glaube. Aber der Punkt ist, wir sollen über Diät reden, geistliche Diät. Ja, was sagt Johannes? Ich aber muss abnehmen, er muss wachsen. Wir müssen in der Liebe wachsen. Aber in welcher Liebe? In der Liebe Christi. Der liebe Christ in uns und er sagt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Ich muss euch gar nicht da predigen, weil diese Liebe ist unter euch geoffenbart worden. Und sind wir doch ehrlich, in Bedrängnis ist das wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Aber nicht nur unter Bedrängnis, auch jetzt bei uns, ja. In Bedrängnis zeigt sich, ob diese Liebe wahr ist. Aber es ist der Punkt, mein Nachbar ist mir nicht egal. Und in dieser Predigt, wo Jesus ja seine Jünger haltet, lass uns nochmal nach Johannes 13 gehen, da lehrt Jesus es ja, da gibt es den Jünger weiter und es sagt, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt haben wir vorher unseren Nachbar angeschaut und der hinter uns auch und der vor uns auch und ich sehe euch alle, ja. Wir sollten uns jetzt diese Frage stellen. Liebe ich meinen Nachbar jetzt da? Was sagt Jesus? dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Die Liebe Christi in uns Männer, das ist diese Liebe, wo Gott von uns Männer verlangt gegenüber unseren Ehefrauen. Es wird nur zu den Männern gesagt, ja. Es ist diese aufopfernde Liebe. Aber das ist die Liebe, wo verlangt wird von jeder einzelnen von uns. Achtung, was heißt verlangt? Nein, diese Liebe wohnt in uns. Wächst in diese Liebe. Liebe ist das Größte überhaupt. Achtung, Liebe versteht es nie weltlich. Das sehen wir nachher noch bei Paulus. Aber in 1. Korinther und diese wunderbare Stelle da, 1. Korinther 13, lesen wir Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Und Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese Liebe zueinander. In dem sollen wir wachsen. Liebe zueinander zeigt auch diese Abhängigkeit voneinander. Liebe zueinander fragt sich selbst auch, wo setze ich meine Gabe in dem Leib Christi, damit der Leib zur Ehre Gottes weiter wachsen kann. Liebe unter Bedrängnis ist das Wichtigste. In Israel, das sehen wir jetzt in den Wahlen in Israel, dieses Volk ist nicht eins. Man hat immer gesagt, Israel braucht einen Krieg, um wieder eins zu werden. Ja. Und vielleicht braucht auch die Gemeinde manchmal Bedrängnis, um zu verstehen, was wir voneinander haben. Achtung, nicht, dass wir jetzt beten, ja Herr, gib uns Bedrängnis. Ja. Okay, wenn es uns stärker macht, dann ist Bedrängnis das Richtige. Aber Gott gab uns diese Zeit der Friede und Ruhe. Aber diese Zeit, bewusst zurück zum Wort Gottes und Gott fragen, Herr, lebe ich so, wie du es meinst? Liebe ich so, wie du geliebt hast? Liebe hat auch mit sich gegenseitig zu ermahnen zu tun. Zum Beispiel 1. Thessaloniker 5, Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Diese Liebe zueinander brachte, dass sie sich gegenseitig erbauten. Es war mir nicht egal, ob der eine in Sünde geht, wenn er in Sünde wandelt. Es war mir nicht egal, dass er nicht in den Gottesdienst ist. Es war mir sogar wichtig. Es ist mir wichtig. Also, der erste war ihre Reaktion zum Wort Gottes. Die zweite Stärke war die Liebe zueinander. Und dann lesen wir, wie Not sie stark machte. Paulus hatte Angst gehabt, dass der Bedrängnis sie schwach machte. Verständlich. Und dann, Vers 6 und 7. Nur aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurer Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns allezeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Das sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden. Welcher Trost! Paulus musste fliehen. Und er hört, dass diese Gemeinde stark geblieben ist. Wir lesen ja Vers 5. Darum hielt ich euch auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Das war seine größte Sorge. Aber nein, ihre Aktion zum Wort Gottes, ihre Liebe zueinander, ihre Glaube, sogar der Not, machte sie stark. Und der vierte Punkt in Bezug auf ihre Stärke ist der Punkt Maranatha. Aber wir kommen noch zu diesem Punkt. Wir wollen aber über ein zweites Team ganz kurz reden. Und das ist der Team, der diese Gemeinde gegründet hat. Die brauchte es auch. Ein Team, der als Vorbild voranging. Ein Team, der geistig kämpft. Wir lesen Vers 1 von 1. Thessaloniker. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessaloniker. Paulus war kein Einzelgänger. Wir erwähnen oft Paulus, Paulus, Paulus. Mit Recht. Aber Paulus war nicht allein. Er reagierte immer als Team. Und er schreibt, Silvanus ist bei mir, Timotheus, und wir schreiben euch, Thessaloniker. Wir schreiben euch. Er war ein Teammensch, ein Stärker. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in aller Klarheit. Vers 4 von Kapitel 2. Denn so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen
prüfen.
Wir reden dies, was Gott in uns hineingesetzt hat. Und wenn jemand fragt, ja, was hat Gott in uns hineingesetzt? Sein Wort und sein Wort allein. Und wichtig auch da, nicht um den Menschen zu gefallen. Was sagt Paulus an Timotheus? Verkündige das Wort zu gelegener oder ungelegener Zeit. Es ist egal, wie die Leute reagieren. Du bleib dran, bleib im Wort. Und das war Paulus seine Stärke. Nicht, dass er einfach stur war. Nein, er war weise. Aber er hat nichts anderes verkündet als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Aber in Weisheit. Der Grieche ein Grieche, den Jude ein Jude. Wo in Athen war, war sehr weise, wie er der christliche Glaube verteidigt hat. Aber in aller Klarheit. Nochmal, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also in aller Klarheit. Der nächste Punkt in diesem Team, das ist ein Punkt, wo wir schon geredet haben, Liebe. Dieses Team offenbarte Liebe zu denen, die sich bekehrten. Das war nicht so, okay, wir gehen jetzt dorthin, wir evangelisieren, wir stellen Liste auf, wie viele sich bekehrt haben, wir stellen das im Internet ein, dass jeder es sieht und wir gehen weiter. Was steht da? Sondern wir waren liebvoll, Vers 7 bis 9 von Kapitel 2, liebvoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, zwar nicht nur predigen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert auch, ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen. Aber nochmal Vers 7, wunderbarer Vers. Sondern wir waren liebvoll in eurer Mitte. Wir wurden verfolgt, wir haben unser Leben gefürchtet. Aber in diese ganze Drangsal waren wir bereit, wie eine Mutter kämpft für ihre Kinder, für euch zu kämpfen. Und dieses Beispiel einer Mutter, die ihre Kinder schützt, die ihre Kinder verteidigt, die das Beste will für ihre Kinder, ist das Bild, das Paulus benutzt. So waren wir unter euch. Kapitel 3, Vers 12, das Gleiche nochmal. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Wir brauchen Vorbilder, was es heißt, in Liebe zu leben. Ein vollkommenes Beispiel, Vorbild haben wir durch unseren Herrn, Jesus Christus. Der nächste Punkt, ihre Stärke, ist, lese Vers 2 und 3 von Kapitel 1, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wenn wir euch erwähnen in unsere Gebeten, in der wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unserem Herrn. Was sagt er da? Alle Zeit beten wir, unablässig beten wir. Wir erinnern euch in unsere Gebete. Wir kämpfen für euch im Gebet. Oder Vers 13 von Kapitel 2. Darum danken wir auch Gott unablässig. Ich glaube, der Punkt des Gebets ist etwas, was oft in unserer Kultur verloren gegangen ist. Diese Wichtigkeit, füreinander zu beten. Diese Wichtigkeit, einander zu tragen im Gebet. Wir können nur etwas bewegen, wenn wir auch beten. Menschlich gesehen können wir vieles machen. Aber geistlich, zur Ehre Gottes, ist alles abhängig vom Gebet. Und Paulus wusste, ich bin nicht bei euch. Aber eins kann ich machen und das werde ich machen, das tue ich auch. Das ist für euch im Gebet zu kämpfen. Und dieses Prinzip lebt ein ganzes Team. Er war nicht allein im Gebet. Er war kein Solo-Beter. Er betet wahrscheinlich viel alleine. Vielleicht nicht nächtelang. Aber er kann bezeugen über Epaphras in Kolosser 4, Vers 12, ihr müsst nicht öffnen. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Sein Gebetsleben ist eine Kampfführung. Er kämpft. Ich bin müde. Nein, ich bete. Also betet nicht im Bett, ja, ihr wisst, das ist gefährlich. Man steht ja morgen auf und sagt, ja, ich wollte doch mal beten. Ja, der Herr gibt dir seine im Schlaf, ja. Aber da geht es um einen Kampf. Was sagt ein Gethsemane? Könnt ihr nicht eine Stunde wach bleiben? Es war eine Lektion, wie wichtig dieser Kampf im Gebet ist. Etwas, was gelernt werden sollte. Paulus war ein Vorbild diesbezüglich. Also in aller Klarheit, in Liebe, im Gebet. Und dann ein Team, was braucht es? Der richtige Person zur richtigen Zeit. In der Gemeinde, was braucht es? Die richtige Person, die richtige Gabe dort einzusetzen, wo Gabe da sind. Und Paulus hatte einen jungen Mann, an Timotheus. Vers 2 von Kapitel 3. Ich lese Vers 1 dazu, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Also Paulus wusste, ich kann nicht gehen, aber ich habe einen Mann Gottes neben mir, der Qualitäten hat, der eine richtige Gesinnung hat. Und ihm kann ich senden. Und das ist diese Frage an uns. Unsere Gabe in der Gemeinde, im Reich Gottes, setze ich es ein? Lass ich mich auch einsetzen in dieses so wichtige Auftrag? Über einen Timotheus kann Paulus bezeugen. Das ist ein wunderbarer Zeugnis über einen jungen Mann. In Philipper 2, Vers 20, da lesen wir, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euren Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus sei. Also er konnte sagen, ja, es gibt auch andere im Team, aber momentan habe ich eine. Seine Gesinnung ist rein. Nicht im geringsten Ich bezogen. Sind wir ehrlich, oft ganz tief drin sagen wir, okay, ja, aber was habe ich davon? Diese Frage, was habe ich davon, wenn Jesus es stellen würde? Wenn das Reich Gottes so aufgebaut wäre, wären wir heute alle nicht da. Also in einem Team braucht es, auch unter Bedrängnis der richtigen Person, zur richtigen Zeit. Und dann der letzte Punkt. Wir haben vorher gesagt, die Qualität der Thessaloniker war Maranatha. Die Stärke eines Paulus war Maranatha. Der Herr kommt, Herr, komme! Und interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen vom 1. Thessaloniker, aber in jedem einzelnen Kapitel am Schluss wird der Komme des Herrn erwähnt. In jedem einzelnen Kapitel. Und Paulus macht ihnen eins klar. Unser Leben auf Erde ist von kurzer Zeit. Wir sind nicht von dieser Welt und deshalb haben wir ganz was anderes vor Augen. Und ich weiß, das ist uns teilweise schwer. Warum? Fragt mal Geschwister in Bedrängnis. Sie verstehen es. Was sie unter Bedrängnis sind. Und ja, wir dürften letzte Woche Skifahren mit der Familie, war alles wunderbar und schön. Aber fragt euch mal, wie viele Geschwister können es nicht? Wie viele Geschwister sind in Bedrängnis unter Verfolgung, vielleicht in der islamischen Welt? Müssen ihre Leben fürchten? Und das ist der Punkt, wo Paulus ihnen groß macht. Habt eins immer vor Auge, der Herr kommt. Ich möchte die einzelnen Verse lesen. Kapitel 1, Vers 10, wo er sagt, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus dem Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und in Kapitel 2, Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid ihr auch ihres vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Also eigentlich sagt Paulus, ja, es geht euch nicht gut, ihr seid unter Bedrängnis, ihr seid vorbildlich. Und es hat alles einen Grund, der Herr kommt. Es geht um den Tag, wo wir eins werden mit ihm. Wo er kommt, um uns zu sich zu holen. Kapitel 3, Vers 13. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unser Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Und Kapitel 4, wo es ja um die Entrückung geht, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zu begegnen mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und deshalb, sagt Paulus, die Gemeinde, Vers 16 von Kapitel 4, freut euch alle Zeit, trotz allem. Betet unablässig oder ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jegliche Gestalt. Und jetzt kommt dieses bekannte Gebet. Ich möchte mit diesem Gebet auch schließen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, danke für deine Liebe, der du uns geoffenbart hast. Danke, Vater, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, um für uns zu sterben. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist, dass du zu Rechte des Vaters bist und dass wir rein sind, dass wir heilig sind, nicht aus uns selbst, sondern durch dein kostbares Blut, welches du vergossen hast, dort am Kreuz von Golgatha. Und Herr, diese Liebe soll auch unter uns wohnen. Und wie wir gebetet haben, Herr, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Herr, du hast es gemacht, wir sind frei von Schuld und Sünde. Und du wirst es auch sein, der uns durchträgst. Und ich bete auch für unsere Gemeinde, Herr, dass wir erkennen, jeder Einzelne von uns und seine Aufgabe innerhalb der Leib Christi. Dass wir aktive Mitglieder der Gemeinde sind. Dass wir mitkämpfen, mitbeten. Und Herr, wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wollen heute bereit sein, wenn du heute kommst. Wir wollen aber heute bereit sein, auch wenn du in den ersten 100 Jahren kommst, Herr. Und wirken zu deiner Ehre. Wir wollen dein Wort so nehmen, wie es steht. Uns bewusst dein Wort zu unterordnen. Wir wollen als Team reagieren, als Team wirken in dieser Welt. Herr, wirke du unter uns. Danke für deine Liebe. Danke fürs Kreuz von Golgatha. Danke, Herr, dass du wiederkommst. Amen.
Einst strahlt ewiges Licht aus des Herrn Angesicht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Alles Dunkel der Nacht weicht der himmlischen Pracht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Lauf hier vollendet, mein Leben was hier mir verwehrt, find ich droben verklärt, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Alles irdische Glück lass ich freudig zu, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Ist mein Lauf hier vollendet, mein Leben vorbei, ruhig aus. was er mir verwehrt, find ich dran verklärt, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. War der Weg auch nicht leicht, doch mein Ziel ist erreicht, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Und mein herrlichster Lohn ist Verklärung im Sohn, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Mein Lauf hier verändert, mein Leben vorbei, ruhig aus in der himmlischen Höhe. Und was er mir verwehrt, find ich droben verklärt, wenn ich Jesus in Herrlichkeit seh. Was er mir verwehrt.